Deutschlandfunk, Osterspaziergang.
Eine Sendung heute, meine Damen und Herren, die im Wesentlichen Teilen von Ihnen angeregt oder sogar gestaltet wurde. Sie werden es gleich sehen. Herzlich willkommen zum Osterspaziergang. Andreas Stopp führt Sie durch die Sendung bis 12.30 Uhr. Alle Vögel sind schon da. Sie haben es natürlich erkannt. Der Osterspaziergang im Deutschlandfunk. Ich habe eine Mail bekommen in der vergangenen Woche. Ich darf daraus zitieren. Sehr geehrte Damen und Herren, vor langer Zeit hörte ich im RIAS Berlin, für die Jüngeren unter uns, Rundfunk im amerikanischen Sektor, also hörte ich im RIAS Berlin zu Ostern gerne den Osterspaziergang aus Goethes Faust, gesprochen von Will Quadflieg. Das war stets ein besonderes Erlebnis, weil ich in Potsdam wohnend diese Stimme aus der freien Welt als Hoffnung vernahm. Und Ulrike Gerlach, wieder von der diese Mail stammt, fährt fort. Ich hätte den Wunsch, zu Ostern die Stimme von Will Quadflieg, den Osterspaziergang zitierend zu hören. Ein sonniges Ostern wünscht Ihnen trotz Arbeit. Ulrike Gerlach, wieder dieses hier ist für Sie.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer, körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschende Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Ich ging durch einen grasgrünen Wald und hörte die Vögel singen.
Sie sangen so jung, sie sangen so alt, die kleinen Vögelein in dem Wald, die hört ich so gerne wohl singen. O singe, Frau Nachtigall, sing mir von meinem Feindlichen, sing mir es so hübsch, sing mir es so fein. Heut Abend will ich bei ihr sein, will schlafen in ihren Armen.
Der Tag verging, die Nacht brach an, feins Liebchen, das kam gegangen.
Es klopfte so leise wohl an dem Ring.
Mach auf! Mach auf, Herz, liebes Kind, ich hab hier so lange gestanden. Wo bist du so lange geblieben nur?
Das kann ich dir, Schätzchen, wohl sagen, wohl bei dem Bier, wohl bei dem Wein, da wo die schönen Mädchen sein. Ja, da bin ich jederzeit gerne. Dum 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 dum.
Ihr Jung vernehmt euch vor die Nacht und traut keinem Junggesellen. Sie versprechen euch viel
und halten's nicht,
und führen euch alle nur hinters Licht,
so machen's die Schelme alle.
So machen's die Schelme.
In diesen Zeiten, da wir selber kaum reisen können, ist es besonders interessant und auch spannend und auch gemütlich, mal in den eigenen Reiseerinnerungen zu kramen. Und wir haben Sie ja, meine Damen und Herren, vor ein paar Wochen eingeladen, uns zu schreiben, wenn Sie in diesem Programm im Sonntagsspaziergang, der heute der Osterspaziergang ist, berichten wollen über eine Reise, die Ihnen etwas Besonderes gegeben hat, die Ihnen noch in Erinnerung ist, die Ihr Leben vielleicht auch geprägt hat. Viele erinnern sich vielleicht, letzten Sonntag haben wir über die Wanderung eines Hörers mit seinem Esel durch Südfrankreich gesprochen. Und jetzt am Apparat ist unser Hörer Dr. Hans-Wilhelm Schütte. Hallo, Herr Schütte.
Guten Tag, Herr Staub.
Herr Schütte, Sie haben nun was ganz anderes gemacht und uns damit hier in der Redaktion überrascht. Gleich ein gelbes Bändchen, ein Büchlein mitgeschickt, auf der Suche nach Chinas großen Mauern. Erzählen Sie uns zunächst, Herr Schütte, wie ist es gekommen, dass Sie eine, wie soll man sagen, Affinität in Richtung China haben?
Oh, das ist natürlich eine längere Geschichte, die mit der Reise jetzt eigentlich nicht so viel zu tun hat. Ich bin eben Sinologe, ich habe das studiert, weil ich mich schon als Schüler für fremde Länder interessiert habe und unbedingt eine außereuropäische Sprache lernen wollte. Da war Chinesisch gerade exotisch genug. Und so ist dann später mein Beruf daraus geworden. Und ich war eine Zeit lang an der Universität und danach bin ich Freiberufler geworden, freiberuflicher Publizist und hatte Reiseführer zu schreiben. Und ich stellte fest, dass damals in den 1990er Jahren man über die große Mauer sehr wenig wusste und auch sehr wenig erfahren konnte. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich will mal selber auf die Suche gehen.
Wann waren Sie zum ersten Mal in China?
Auf der großen Mauer habe ich das erste Mal gestanden 1980.
Ja, da war das ja noch nicht so gängig, dass man ohne weiteres hin konnte. Gab es da Schwierigkeiten, nach China zu gelangen?
Ja, damals musste man sich noch einer Reisegruppe anschließen. Ich war damals mit einer Reisegruppe aus Hongkong, einer englischsprachigen Gruppe, zum ersten Mal in Peking und dann eben auch auf der Großen Mauer. 1983 bin ich dann zum ersten Mal auch auf eigene Faust unterwegs gewesen. Das Reisen liberalisierte sich ja im Laufe der 80er Jahre dann ganz schnell.
Aus der einen Richtung, in die andere Richtung natürlich nicht. Die Chinesen, die nach Europa kommen wollten, die hatten in dieser Zeit, in der sie zum ersten Mal in China waren, keine Chance nach Europa zu gelangen, oder?
Das war sehr schwierig. Es gab ja aber dann schon relativ früh einen Studentenaustausch über den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Also schon eigentlich ab den 70er Jahren kamen dann zunächst chinesische Studenten nach Deutschland. Und später, das weiß ich aber nicht genau wann, wurde es also immer leichter, auch für Chinesen Reisepässe zu bekommen.
Schreiben Sie irgendwann in Ihren Büchlein, dass Sie schon in den 1980er Jahren Menschen mit Mundschutz gesehen hätten. Erzählen Sie uns davon.
Das war, glaube ich, bei meinem ersten oder zweiten Peking-Aufenthalt fiel mir das auf, dass sich also eine Verkäuferin auf dem Markt so einen Schal umgewickelt hatte. Und ich erinnere mich noch, dass ich die Frau damals angesprochen habe, sie möge mir doch sagen, warum sie das macht. Und sie sagte damals, gegen den Staub. Also das war im Frühjahr. Und dann gibt es ja in Peking oder im Nordchina überhaupt solche Staubstürme. Und das war, ging damals nicht um Erkältung oder so etwas oder Krankheit, sondern es ging um den Staub.
Und nicht um die traurigen Anlässe, mit denen wir weltweit heute eben zu kämpfen haben.
Genau.
Wie haben Sie sich fortbewegt in China, in diesem Riesenreich? Womit waren Sie unterwegs?
Also auf dieser Reise, wo ich geforscht habe nach den Resten der großen Mauern aus den verschiedenen Dynastien, war das sehr unterschiedlich. Ich war viel mit dem Taxi unterwegs, mit der Eisenbahn natürlich, mit Überlandbussen. Und eine große Strecke habe ich zurückgelegt in einem Privat-Pkw. Ich hatte über irgendwie ein Reisebüro Kontakt aufgenommen, zu dem Ort, wo ich hin wollte, zu dem Reisebüro dort. Und die hatten mir einen Jungunternehmer vermittelt, der seinen eigenen Pkw fuhr, einen VW Santana. Und der interessierte sich offenbar für mein Vorhaben. Und mit dem bin ich also lange, lange Strecken gefahren. Einige Tage war ich mit dem unterwegs.
Nun haben wir ja diese Hörererlebnisse, Hörerspaziergänge unter das Motto gestellt. Was war das ganz Besondere bei dieser Reise? Wenn Sie zusammenfassend, Herr Schütte, ein paar Punkte nennen könnten, warum war es für Sie persönlich dermaßen ergreifend und ja auch für Ihr weiteres Leben dann auch weichenstellend, diese Erfahrungen in China zu machen?
Also China ist ja wie ein eigenes Universum, ein kulturelles Universum mit so einer wahnsinnig langen Geschichte und so einer unglaublich reichen Kultur. Das ist etwas, was mich also so unglaublich fasziniert hat. Und bei dieser Reise speziell konnte ich richtig meine Entdeckerfreude ausleben. Es gab jeden Tag irgendwelche neuen Überraschungen, Mauerreste an Stellen, wo man sie gar nicht erwartete. Begegnung mit wunderbaren Menschen, das ist ja in China überhaupt immer wieder der Fall. Eine große Bereicherung für das eigene Leben sind eigentlich die persönlichen Begegnungen, die man dort haben kann. Und das war natürlich bei dieser Reise ebenso. Dann sehr verschiedene Landschaften und vor allen Dingen eben auch Gegenden, in die ich da gekommen bin, in die eigentlich normalerweise nie ein Ausländer kommt und schon gar kein Tourist. Und dieser große Wechsel der Landschaften, also von der Wüste, von der zentralasiatischen Wüste, die dort völlig flach ist, Kiesel übersät, man kann praktisch in jede Richtung gleich laufen und es sieht in jeder Richtung gleich aus, über so Sanddünen und dann die Oasenstädte, die mongolische Steppe bis hin ans Meer. Das war eine große Vielfalt von Landschaften, die ich dort kennengelernt habe.
Vieles von dem haben Sie in Worte gekleidet in Ihrem Büchlein, was vor wenigen Wochen jetzt gerade erschienen ist, in Ihr Reisetagebuchreihe Gelbe Erde 6, Ostasien Verlag. Aha, eine Geschichte vielleicht noch. Natürlich, Sie als studierter Sinologe sprechen fließend Chinesisch. Wir dürfen auch dazu sagen, Sie sind Anfang 70. Jetzt haben Sie denn eine weitere Reise nach China vor?
Im Moment nicht. Also normalerweise wäre ich jetzt gerade in Taiwan mit einer Reisegruppe, aber das musste Corona-bedingt ja ausfallen.
Ja. Hans-Wilhelm Schütte, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften, dass Sie ein wenig erzählt haben. Wie vollzieht sich das Osterfest bei Ihnen zu Hause?
Ich bin zu Hause und ackere ein bisschen in meinem Garten.
Mhm. Wohl dem, der einen Garten hat in diesen Frühlingszeiten. Ja. Dr. Hans-Wilhelm Schütte, vielen Dank für das Gespräch. Lauschen Sie, wenn Sie Zeit haben, auch im Garten weiter dem Osterspaziergang hier im Deutschlandfunk über die Antenne. Ein schönes Osterfest.
Danke sehr. Danke.
Tschüss.
In diesem Lied, das wir ausgesucht haben, heißt es im Text: Ich steige auf den Berg, der Regen fällt. Ich vergesse den Regenschirm, den ich in der Hand halte, und halte Ausschau nach dir. Und wir kommen von China zurück nach Deutschland und gehen nach Attendorn. Attendorn im Sauerland ist bekannt wegen seiner atemberaubend schönen Attertropfsteinhöhle und dem Biggesee mit seinen vielfältigen Wassersportmöglichkeiten. Attendorn ist aber auch eine Hansestadt mit vielen alten Kaufhäusern und dem prächtigen sogenannten Sauerländer Dom, also der katholischen Pfarrkirche. Die Attendorner selber bezeichnen sich gerne auch als Kleinkölner. Denn immerhin haben sie einen Dom, lieben den Karneval und sind größtenteils katholisch, genau wie in Köln. Aber sie haben auch Traditionen und Bräuche, die es in dieser Form sonst nirgendwo auf der Welt gibt und die schon seit Jahrhunderten gepflegt werden. In Zeiten von Corona wird das berühmte Osterbrauchtum größtenteils abgesagt, bis auf das berühmte und jahrhundertealte Semmelsegnen, das die Attendorner auch für das immaterielle nationale Kulturerbe angemeldet haben. Beim Semmelsegen wurden die Attendorner dieses Jahr richtig kreativ, sagt meine Kollegin Heike Braun, die mit ihrem Osterspaziergang am Biggesee beginnt.
Wer bei Sonnenaufgang möglichst alleine auf der Aussichtsplattform des sogenannten Biggeblicks steht, erkennt sofort, die Welt kann so schön sein. Auf 90 Metern Höhe reicht der Skywalk in den See hinein. Man scheint darauf zu schweben. In der Mitte steht eine 9 Meter hohe Nadel. Architekt des Biggeblicks ist Matthias Großöhme von der Stadt Attendorn.
Ja, Auslöser war eigentlich die Regionale 2013 und das war ja dann die Idee, dass da was passieren sollte. Dann kam dann die verrückte Idee, die war relativ schnell geboren, sage ich jetzt mal, einfach ein kreisrundes Teil, wo sich auch Leute verteilen können. Meine Idee war natürlich, um wirklich so was Leichtes zu haben, um so ein Mehrerlebnis zu haben. Und die Nadel soll also so eine Art modernes Gipfelkreuz sein, auch so eine Landmarke. Wenn man das mal morgens erlebt, das ist Tolles. Das ist also schon traumhaft.
Der Biggeblick liegt auf dem sogenannten Julius-Ursel-Wanderweg, einer weiteren Besonderheit von Attendorn. Der Julius-Ursel-Weg ist der einzige jüdische Themenwanderweg Deutschlands. Hartmut Hosenfeld ist ein ehemaliger Gymnasiallehrer und hat mehrere Bücher über die Juden Attendorns geschrieben. Er macht auch regelmäßig Führungen entlang des Themenwanderweges. Schnell wird erkennbar, dass die jüdischen Kaufmannsfamilien einmal die Hauptarbeitgeber in Attendorn waren. Hoch angesehen, hervorragend, integriert, herzlich und empathisch, so wie Julius Ursel.
Das war ein echter Attendorner Junge, der sich sonntags morgens zum Frühschoppen traf mit seinen Freunden und Er war Wegewart, damals schon im SGV, und zog mit seinem Sohn durch die Wälder und markierte die Wege.
Julius Ursel liegt gemeinsam mit 32 anderen Attendorner Juden auf dem Friedhof begraben. Damals bekamen die Juden das Grundstück zugesprochen, weil es so abgelegen war und es sonst keiner haben wollte. Doch die Zeiten haben sich zum Glück geändert, sagt Hartmut Rosenfeld und öffnet das Tor zum Friedhof.
Meines Erachtens schönster Platz von Attendorn. Wir sind oberhalb von Attendorn und wenn wir jetzt gleich genau gucken, können wir von hier aus die abrahamitischen Religionen sehen. Das ist die katholische Kirche. Hier vorne rechts daneben ist gleich die evangelische Kirche. Im Hintergrund, ich glaube, da müssen wir ein kleines Stückchen weitergehen, sieht man das Minarett von der neuen Moschee. Und wenn wir dann noch weitergehen, kann ich Ihnen zeigen, wo ungefähr der letzte jüdische Betraum war.
Der Julius-Ursel-Wanderweg führt auch mitten durch die Stadt Attendorn. Der Kern der Sauerländer Hansestadt ist noch gut erhalten. Auch das Haus, wo früher der jüdische Gebetsraum war. Und die jüdischen Kaufhäuser, die fast alle Kleidung, Schuhe und Stoffe verkauften.
Vor der Kirche da vorne, das ist dann hier vorne das Kaufhaus von den Ursels. Und gleich gehen wir dann hier runter. Da guckt man hier rechts. Das ist das ehemalige Kaufhaus Kohn. Und auf der linken Seite, also hinter dem alten Rathaus, ist das Kaufhaus Lindenberg damals das größte Kaufhaus von Nordrhein-Westfalen. So, jetzt sind wir wieder innerhalb der Stadtmauer, ne?
Die Stadtmauern sind zwar nicht mehr in natura erhalten, dafür aber in den Köpfen der Attendorner noch äußerst präsent. Das liegt unter anderem an den vier Osterfeuervereinen, die sich die Namen der alten Stadttore gegeben haben. Sie heißen Kölner Porte, Ennester Porte, Wasserporte und Niederste Porte. Die Aufzeichnungen über das Brauchtum gehen weit ins Mittelalter zurück, erklärt der Stadtarchivar Otto Höffer.
Porte kommt aus dem lateinischen Porta, das Tor, und damit ist nichts anderes gemeint als die vier Stadttore, nach denen die Osterfeuervereine benannt worden sind. Die gehen zurück auf die vier mittelalterlichen Steuerbezirke der Stadt. Und unser Osterbrauchtum ist seit dem Mittelalter hier nachzuweisen. Es gibt also zum Beispiel ein Titelblatt eines Attendorner Autoren, Johannes Rivius, nachdem das Attendorner Rivius-Gymnasium benannt ist. Der war Lehrer am sächsischen Fürstenhof. Und er hat in den 1530er Jahren ein Buch veröffentlicht, wo er auf dem Titelblatt eine Vignette des Osterfeuers von Attendorn veröffentlicht.
Die Osterzeit ist für die Attendorner die wichtigste des Jahres. Schon Wochen vorher ändert sich die Begrüßung in der Stadt. Die Menschen sagen nicht mehr guten Tag, sondern gut für, was so viel bedeutet wie ein gutes Feuer. Es gibt vier Vereine in Attendorn, die jeweils ein eigenes Osterfeuer machen, alle auf den Bergen über der Stadt. Bereits 5 Wochen vor Ostern gehen die Attendorner in den Wald und suchen heimlich nach dem dicksten und längsten Baum, um daraus ein Kreuz zu errichten. Jeder Verein will diesen ultimativen Baum natürlich finden. Das ist in Attendorn ein Wettbewerb, der mit großer Ernsthaftigkeit betrieben wird. Alle vier Ostervereine, die sogenannten Porten, fällen an dem Ostersamstag einen eigenen Baum im Wald, bringen ihn mit großem Aufwand zur Vermessung in die Ortsmitte und küren den Sieger. Seit 1932 wird dabei ein plattdeutsches Lied gesungen, das sogenannte Poskeleid. Die plattdeutsche Sprache soll in Attendorn nicht in Vergessenheit geraten, erklärt Archivar Otto Höffer.
Deswegen wird auch nach wie vor auf Karsamstag eine plattdeutsche Ansprache gehalten auf dem Marktplatz. Und dazu wird dann ein 6-strophiges plattdeutsches Osterlied nach der Melodie »Das Wandern ist des Müllers Lust«, sagen wir, »Der Porske Grüßer ist ein Stolz der Porte«. Die Porske-Brüder haben 1879 illegal das Osterkreuz geschlagen und das Osterholz gesammelt und wurden dafür auch polizeilich verurteilt. Und dazu gibt es also dann diese Strophe hier, »8179 auf der Harrense Pech, dei Polizei, dei kam und dein Name ne wer, dei Polizei, dei kam und dein Name ne wer, dat Porske Grüß,
dat Porske Grüß, dat ist dein Stolz, dat Porske Grüß, dat ist dein Stolz, der
Unter laut lautem Gesang und mit ebenfalls großem Aufwand werden alle Bäume wieder zurück in den Wald gebracht. Am Sonntagmittag bekommt jeder Baum die Form eines Kreuzes, wird aufgestellt und am Sonntagabend angezündet. Damit alle gleichzeitig brennen, wird um Punkt 21 Uhr das Kreuz auf der Pfarrkirche erleuchtet, das auf den vier Bergen deutlich zu sehen ist. Außerdem gibt es noch ein akustisches Signal mit einem Instrument von anno 1817, erklärt Gerhard Höffer, der Ehrenvorsitzende des Osterfeuer-Gesamtvereins.
Damals war ein Garnisonsstandort hier in Attendorn und die hatten da ein Tenorhorn zum Signaleblasen. Das hat sich noch erhalten und das wird, also ab Gründonnerstag, wenn die Glocken hier nach Rom fliegen, wird das verwendet, um die Kirchenbesucher damit herbeizubeordern, wird aus dem Turm ausgeblasen. Immer noch dasselbe Horn.
Dieses Horn ruft zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag, wenn die Glocken schweigen, nicht nur die katholischen Gläubigen in die Kirche. Es wird auch geblasen, sobald das LED-Kreuz am Sonntagabend auf der Pfarrkirche leuchtet. Sofort werden die vier Osterfeuer mit Fackeln angezündet. Alle wollen natürlich das schönste Feuer haben. Die Konkurrenz der vier Ostervereine hält sich allerdings in vernünftigen Grenzen. Dafür sorgt seit 1932 ein Dachverein, dem alle vier Portenvereine angehören, erklärt Dieter Hund, der Geschäftsführer des Dachvereins.
Die erste Sitzung ist die Postgebeter-Versammlung, die an dem Freitag nach Aschermittwoch stattfindet. Dort treffen sich die Postgebeter und der gesamte Vorstand des Osterfeuervereins und dort wird beschlossen, wer wo Holz holt und welche Sachen erledigt werden müssen, um ein neues Kreuz zu kommen. Mein Vater war 25 Jahre lang Postgevatter der Kölner Porte und deswegen wurde mir das auch schon in die Wiege gelegt. Ich bin schon mit 4 Jahren zum Osterholz holen gegangen und bin der Tradition bis heute treu geblieben.
Und Stadtarchivar Otto Höffer fügt hinzu:
Das Osterbrauchtum ist eines der Kernbrauchtümer neben Karneval und Schützenfest. Und Osterbrauchtum ist das intensivste Brauchtum in der Stadt und vereint im Grunde genommen alle sozialen Schichten und alle Altersgruppen der gesamten Bevölkerung. Und das hat sich also seit den 1820er Jahren hier dokumentiert. Der Stadtbrand von 1783 hat leider die frühere Überlieferung weitestgehend zerstört. Da gibt es aber eine andere Überlieferung im Archiv der katholischen Kirchengemeinde, wo also der damalige Pfarrer Johannes Zeppenfeld 1658 das Osterbrauchtum formuliert hat, indem er die ältesten Menschen der Stadt damals nach dem Dreißigjährigen Krieg zusammengerufen hat und hat aufschreiben lassen, wie das Osterbrauchtum denn vor diesem Dreißigjährigen Krieg war, also vor 1618. Und dort ist zum Beispiel erstmals auch das Attendorner Semmelsegnen, was am Karsamstag stattfindet, dokumentiert.
Das Brauchtum des Semmelsegnens wollen die Attendorner ins immaterielle nationale Kulturerbe eintragen lassen. Der Antrag läuft bereits. Den Semmelsegen gibt es am Ostersamstag. Die Semmel werden in allen städtischen Bäckereien frisch gebacken und haben die Form eines Fisches. So gut wie jeder Attendorner kauft sich seine Semmel erst kurz vor der Segnung direkt beim Bäcker. Normalerweise. Aber was ist zu Ostern 2020 schon noch normal? Zum ersten Mal seit Bestehen dieses europaweit einzigartigen Brauchtums des Semmelsegnens fand er nicht unter freiem Himmel am Kirchplatz statt. Doch dieser für die Attendorner so wichtige Segen fiel trotzdem nicht aus. Dieses Mal gab es die Semmel von den Bäckern mit dem katholischen Ostergruß und dem Hinweis, wie man seine Semmel selbst segnen kann. Sprich, jeder, der eine Semmel kaufte, hat dazu einen Semmelsegen to go bekommen, erklärt Ralf König, einer der städtischen Bäcker.
Wir haben einen Online-Shop, wo man die Semmel natürlich auch bestellen kann, unter www.ostersemmel.de. Wir haben mehrere Bäcker, zum Teil auch Kollegen, die früher Bäcker waren, die uns freundlicherweise dann an diesem Tag natürlich auch helfen zu produzieren, damit alle Attendorner natürlich auch ihren ofenfrischen Original-Attendorner Ostersemmel auch bekommen.
Ob jung oder alt, die meisten Attendorner kennen den Semmelsegen ohnehin auswendig, denn sie wachsen damit auf.
Segne diese Ostersemmel, wie du einst die 5 Brote in der Wüste gesegnet hast. Allen, die von diesen Semmeln genießen, gereiche das Brot zum Schutz gegen Krankheiten und alle Anschläge des Bösen. Großer Gott, wir loben.
Der Ostersemmelbrauch in Attendorn hat sich von Corona nicht besiegen lassen. Am Samstagmittag wurden die Semmel von vielen Attendornern aus den Fenstern oder von den Balkonen gehalten. Die Gläubigen wussten, ihr Pfarrer Andreas Neuser steht um Punkt 14 Uhr auf der Kanzel ihres Sauerländer Domes und spricht den Semmelsegen. Einige Gläubige verfolgten ihn auch in Streamingdiensten oder schauten Videos aus früheren Jahren.
Der Attendorner ist auf den Balkon gegangen. Dann hat er um 2 Uhr pünktlich den Semmel in die Luft und hat ihn segnen lassen. Da stecken Emotionen drin. Das ist unglaublich. Dann singt man nochmal, großer Gott, wir loben dich. Es ist Gänsehaut. Das ist eben Tradition.
Peter Höffer vom Südsauerlandmuseum weiß, wie wörtlich die Attendorner dieses Lied nehmen und wie wichtig den Menschen ihr katholisches Brauchtum ist. Normalerweise kommen am Karfreitag tausende Menschen zum Semmelsegnen nach Attendorn. Wie überall in Deutschland wurden große Versammlungen und auch alle Prozessionszüge abgesagt. Auch die Prozessionen in Attendorn sind eigentlich etwas ganz Besonderes.
Osterabend, die große Osterabendprozession, wo von den 4 Stadttoren kommend 4 Prozessionen zur Pfarrkirche laufen. Also die Osterfeuer brennen schon vor den Toren der Stadt. An den Standorten der Stadttore treffen sich die Porten, das heißt die Menschen aus den Stadttoren. Wer im Wassertor wohnt, geht natürlich in der Prozession der Wasserporte mit. Man geht über die Straßen, sternförmig zur Kirche, voran 2 Messdiener mit so Fähnchen. Dann anstatt Vortragekreuz eine Laterne, eine Vortragelaterne, Lüchte genannt. Dann kommt der Pastor und dann kommen die Prozessionsteilnehmer. Die Lüchten verwahren wir hier im Südsauerlandmuseum. Die werden in der Karwoche in die Familien der Lüchtenträger ausgegeben.
Das Tragen der Lüchten vor der Prozessionsgemeinde ist eine große Ehre und wird im Allgemeinen seit Jahrhunderten innerhalb der Familien vererbt. Diese Laternen sind allesamt gusseisern, bis zu 30 Kilogramm schwer, im Schnitt 200 Jahre alt und sehr wertvoll. Die 4 Prozessionen der Hansestadt starten zur gleichen Zeit, kommen aber unterschiedlich schnell vor der Pfarrkirche am Attendorner Altarmarkt an.
Die Leute singen ständig vom Stadttor bis zur Kirche das Lied, das uralte Osterlied, das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden. Und am Ende dieses Liedes, einer jeden Strophe, hört man dann das Halleluja. Und wenn sie dann oben, und das erinnere ich mich also damals, ich war 18, da stand ich also in dieser Urkammer und man sah die 4 Osterkreuze, unter einem läuteten alle 8 Glocken des Sauerländer Domes und dann hörte man aus der ganzen Stadt überall das Halleluja. Und das ist ein einprägendes Erlebnis gewesen, weil irgendwo dadurch der eigentliche Gedanke dieses ganzen Brauchtums, nämlich der christliche Auferstehungsgedanke, durch das Halleluja deutlich wurde.
In diesem Jahr haben zwar keine Osterfeuer gebrannt und es haben keine Prozessionen stattgefunden. Aber die LED-Lichter vom Gipfelkreuz des Attendorner Biggeblicks leuchten jeden Abend in sanften, blauen und weißen Farben. Sie strahlen weit über den Biggesee. Auf der Talsperre selbst ist es ruhig in diesen Tagen, aber auch das wird sich wieder ändern.
Vielen Dank, Heike Braun, dass Sie uns nach Attendorn im Sauerland geführt haben an diesem Ostermontag. Rudi Schneider ist Kollege von mir und wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen bekomme ich in die Redaktion kleine Tonbeispiele eingeschickt, auch von Petra Enzminger, die gerade noch kurz vor der Sendung das Ostergeläut des Domes auf Mallorca mir gesendet hat. Das kriegen wir wahrscheinlich dann erst nächsten Sonntag zu hören. Aber wir haben es schon mal gesichert. Aber eben dieser Rudi Schneider wohnt in Neukirchen-Flüen, berichtet uns oft aus den USA. Und er schreibt mir gestern Abend, wir saßen gerade beim Osterfrühstück und hörten draußen auf der Wiese ein Ehepaar, das als Duo, Posaune und Trompete, ein Osterständchen spielte. So etwas haben wir nur an Weihnachten hier gehört. Die Leute öffneten die Fenster und haben applaudiert. Und dieses Osterständchen aus Neukirchen-Flüen, das hören wir uns jetzt kurz an.
Thank you.
Und aus Wien erreichte mich die Tonspur eines virtuellen Chores. Was kann das sein, ein virtueller Chor? Es gibt in Wien den Chor Neue Wiener Stimmen, 2010 gegründet. Der künstlerische Leiter ist Christoph Wiegelbeier und Jürgen Partei, die beiden. 100 Mitglieder hat dieser Chor. Die sind alle so zwischen 16 und 30 Jahre alt, leben in Wien, um dort zu arbeiten, oder die gehen dort an Schulen oder studieren, haben ihre Wurzeln in fernen und näheren Ländern oder auch in den österreichischen Bundesländern. Aber alle verbindet die Liebe zur Musik. Und nun mussten die natürlich auch wegen der Ausgangsbeschränkungen zu Hause bleiben, haben sich aber überlegt, wie können wir trotzdem miteinander singen. Angelika Schmidt hat ein Konzept entworfen, Roman Schmidt die Technik umgesetzt und Lukas Theiner hat das Ganze komponiert. Sie wollten zusammen singen, haben das getan, ein sogenannter dislozierter Chor. Also jeder hat seine Tonspur aufgenommen und an den Techniker geschickt und der hat dann den Gesamtchor daraus gemacht, den Corona-Chor. Und die Chormitglieder selber schreiben mir, wir sind derzeit tatsächlich im Corona-Freudentaumel. Ja, so etwas gibt es, denn unser Video, wir können jetzt natürlich nur die Tonspur hören, aber es gibt auch ein Video, wurde im Laufe von einem Tag schon 2000 Mal aufgerufen. Und die haben es sogar in die ZIP 2, in die Hauptnachrichtensendung des österreichischen Fernsehens geschafft. Die neuen Wiener Stimmen. Corona.
Das haben wir längst erkannt.
Halten wir Badudu Abstand.
Doch nicht jeder hält sich dran.
Badudu
und will sich isolieren.
Termine
Badudu
reduzieren.
Doch die Lage ist ernst. Das sollten langsam wirklich alle kapieren.
Das muss uns
gehen. Ich bin viel zu viele denken viel zu gerne. Ja, was soll schon passieren? Verlangt die Situation,
dass wir zusammenstehen,
um nicht ganz durchzudrehen.
Und sagen wir unsere Stimme davon, nehmen wir für tun, denn mit sozialer Union
und dem richtigen Ton
hat noch so mancher Patient sich von Corona getrennt.
Ja, das waren die neuen Wiener Stimmen. Und ich erinnere nochmal, die saßen oder standen nicht zusammen, um zu singen, sondern jeder hat es zu Hause aufgenommen und dann eingeschickt. Und es wurde dann der Chor daraus gemixt. Vielen Dank nach Wien. Und wir kommen zu unserem nächsten Osterspaziergang, der ein Spaziergang durch die Lüfte ist. Bleiben Sie dran.
On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly. Sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi,
y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins.
Seit dem 13. März haben die Airlines der Lufthansa Group auf bisher rund 380 Sonderflügen von 81 Flughäfen, weiß nicht, ob Paris-Orly dabei war, also jedenfalls von 81 Flughäfen auf allen 5 Kontinenten rund 75.000 Urlauber zurück in ihre Heimatländer Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien geflogen. Rund 56 weitere Flüge sind bereits jetzt in Vorbereitung. Und mit einem dieser Piloten, mit Kapitän Holger Feldberg, bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Feldberg.
Schönen guten Tag, Herr Schopp.
Herr Feldberg, wir erreichen Sie in Hamburg, wo Sie zu Hause sind. Wir hatten letzten Sonntag schon mal versucht, miteinander Kontakt aufzunehmen. Da mussten Sie aber gleich wieder in die Lüfte. Sie waren in der vergangenen Woche in Neuseeland, haben dort Landsleute zurückgeholt. Und Ihre letzte Flugreise ging wohin?
Die letzte Flugreise danach, an dem Sonntag, wo wir eigentlich schon miteinander reden wollten, ging dann nach Lima in Peru.
Nach Lima in Peru. Und da haben Sie Peruaner hingebracht oder Deutsche zurückgebracht?
Ja, beides sozusagen. Die meisten Flüge waren so, dass die Flieger leer zu der Destination flogen und dann Deutsche, aber nicht nur Deutsche, sondern auch europäische Mitbürger nach Deutschland gebracht haben. In dem Fall hat aber der peruanische Staat den quasi leeren Hinflug gekauft, sodass wir also auch knapp 300 Peruaner in ihre Heimat zurückfliegen konnten.
Auf die Weise hat jeder was davon gehabt. Welches Flugzeugmuster fliegen Sie hier, Feldberg?
Ich fliege die Boeing 747, landsläufig auch der Jumbojet genannt.
Der Jumbojet. Ist das denn zu diesen Zeiten, in diesen Zeiten, wo viel weniger los ist auf den Flughäfen und auch im Himmel, ist das ein anderes Fliegen zurzeit für Ihr Gefühl?
Es ist insofern ein anderes Fliegen. Das Fliegen selber ist fast einfacher, weil eben so wenig Verkehr ist, dass man quasi direkte Strecken kriegt. Auf dem Rückflug von Peru haben wir 500 Kilometer vor Frankfurt schon einen direkten Kurs auf die Landebahn bekommen. Das ist angenehm. Die Flugplätze selber sind natürlich sehr beschränkt in ihren Leistungen.
Und wie ist das, wenn Sie nach Peru fliegen, nach Lima, was ja nicht jetzt unbedingt wahrscheinlich zu Ihren wöchentlichen Zielen gehört. Ist da besondere Vorbereitung notwendig gewesen, um diesen Rückholflug überhaupt stattfinden zu lassen?
Ja, das ist es. Das gehört ja nicht zu unserem Streckennetz. Wir wollen natürlich unseren Gästen auch auf diesen besonderen Flügen denselben Sicherheitsstandard bieten wie sonst auch. Das heißt, bevor wir losfliegen, ist da bereits ein großer Stab mit beschäftigt, alle Unterlagen einzuholen und zur Verfügung zu stellen und für jeden Flughafen, der da in Frage kommt, eine Risikoanalyse zu betreiben, um auch wirklich sicherzustellen, dass wir mit denselben Standards an Sicherheit dort operieren können, wie auf allen anderen Strecken auch.
Da arbeiten Sie ja mit der Bundesregierung zusammen und mit der deutschen Botschaft. Gibt es mit Sicherheit sehr viel Abstimmungsbedarf.
Richtig. Also da muss ich sagen, da war ich sehr positiv überrascht. Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der deutschen Botschaft in Lima, auch mit dem Botschafter selber, waren sowohl in Auckland wie auch in Lima geprägt von absoluten Pragmatismus, völligen Fehlen von jeglichen bürokratischen Gedanken. Also das war wirklich nur zielorientiert darauf ausgerichtet, so viele Gäste wie möglich zurück in ihre Heimat zu fliegen.
Haben Sie eigentlich mit diesen Gästen mehr Kontakt als bei Ihren sonstigen Linienflügen gehabt?
Ja, hatten wir schon. Insbesondere in Auckland, wo es doch noch viele Leute auf der Warteliste gab und wo ich bei der Abfertigung im Flughafen schon Stunden vor Abflug dabei war, um zu versuchen, so viele Gäste wie möglich mitzubekommen und auch in Abstimmung mit den Botschaftsvertretern dann die letzten freien Plätze so zu vergeben, dass wir die schlimmsten Härtefälle quasi abdenken konnten.
Sind denn die Menschen, die dort mitgeflogen sind in ihrer Maschine, in irgendeiner Weise dankbarer als derjenige, der vielleicht an seinen Ferienort fliegt?
In jedem Fall, das muss man sagen. Also die Leute waren ja sowohl in Lima, wo es der letzte Flug war, der zurückging nach Deutschland, also auch in Auckland, wo nach unserem Abflug erstmal für eine Woche lang fast alle Flüge von der Regierung gestrichen waren, teilweise wirklich verzweifelt, wussten nicht mehr, wo sie bleiben sollten. Wir hatten eine Familie, an die ich mich sehr gut erinnere, mit zwei sehr kleinen Kindern und die Frau war so hochschwanger, dass später ein Rückflug für sie gar nicht mehr möglich gewesen ist. Wir hatten ein 16-jähriges Mädchen, das in Neuseeland 5 Tage lang schon auf der Straße gelebt hat, weil sie kein Geld mehr hat, um irgendwo unterzukommen. Und das kriegt man natürlich dann mit bei der Abfertigung. Und das ist schon etwas, was mich sehr einprägt.
Einprägsam wahrscheinlich auch die kleinen, wie soll ich sagen, Geschichten, die sich an Bord abspielen. Die Menschen rücken irgendwie näher zusammen und gehen auch rücksichtsvoller miteinander um. Also der Kampf um die Mittellehne, hat es den gegeben bei Ihnen an Bord?
Also ich war natürlich nicht den Flug unten, aber Sie haben völlig recht, die Leute sind viel, viel mehr zusammengerückt und waren sehr viel rücksichtsloser. Wir hatten also tolle Szenen an Bord, wo wir einfach nochmal durch den Flieger gegangen sind, um nach Plätzen zu suchen, weil wir keine EDV hatten, und wo dort Familien waren mit kleinen Kindern, eigentlich Kleinstkindern, die aber einen Platz für ihre Kinder hatten und von sich aus angeboten haben, wir nehmen unsere Kinder auf den Schoß, um halt noch einen Platz für Rückkehrer freizumachen. Man muss überlegen, die waren 24 Stunden lang an Bord. Das ist schon toll.
Wo Sie das gerade so sagten, ich war nicht unten, da fällt mir wieder ein, natürlich im Jumbojet, Sie sind ja oben in der Kanzel und müssen die Treppe runter, um zu den Passagieren zu kommen. Ach, bei der Gelegenheit, mir fällt auch ein, Sie flogen, jedenfalls solange Sie noch in der Luft war, Sie flogen auch die U-52, richtig?
Richtig, seit dem Jahr 2000 war ich einer von den Glücklichen, die Gelegenheit hatten, diese U-52 dort zu operieren, wo sie meiner Meinung nach immer noch hingehört, nämlich in der Luft.
Trotzdem ist jetzt das, was Sie jetzt gemacht haben, Neuseeland und Lima und Ihre Kollegen natürlich auch was ganz Besonderes. Sie müssen mehr planen. Wie ist das, wenn Sie einen Ausweichflughafen brauchen, wie zum Beispiel in Peru, und die Örtlichkeiten ja doch gar nicht so eingespielt sind und so bekannt sind?
Richtig. Also in Peru war es so, dass der geplante Ausweichflughafen erst einmal Bogota war, der aber 2,5 Stunden Flugzeit entfernt ist. Und wir brauchen ja Sprit, um dorthin zu kommen. Das hätte uns tatsächlich eingeschränkt in der Anzahl der Passagiere, die wir hätten mitnehmen können. Und so haben wir dann in enger Absprache mit unserer Sicherheitsabteilung und mit der Flottenführung es geschafft, innerhalb von 30 Minuten einen neuen Ausweichflughafen zu eruieren, nämlich Pisco war das, Pisco, sodass wir 10 Tonnen weniger Sprit brauchten und dementsprechend 100 Leute mehr mit nach Peru mitnehmen konnten.
Das ist ja fast das Fliegen, man kommt beim Fliegen, wie Sie das erzählen, ja nochmal zurück zum Abenteuer sozusagen, wie es seinerzeit ja auch in der U-52 war, wo man viel mehr zu tun hatte, viel mehr zu regeln hatte, offenbar. Das Ganze ist ja aber eine Teamleistung. Sie fliegen da natürlich, aber Sie haben ja eine Crew an Bord.
Ja, richtig, wir haben eine Crew an Bord. Man muss sagen, das waren alles Freiwillige, die dabei waren. Und da ist aus einem bunt zusammengewürfelten Haufen ein Team entstanden, das so toll miteinander gearbeitet hat, sich gegenseitig aufgefangen hat und bei allen Härten, die dort entstanden sind, nicht ein einziges Mal gejammert hat, sondern wirklich nur darauf aus war, es den Gästen so angenehm und bequem wie möglich zu machen auf diesem langen Flug an Bord.
Und dazu gehören natürlich auch diejenigen, die im Hintergrund arbeiten und die ganze Coordination machen, sodass sie dann überhaupt fliegen können. Kapitän Holger Feldberg, haben Sie eigentlich Urlaub? Reisen Sie? Nehmen Sie dann das Flugzeug?
Tatsächlich tue ich das. Allerdings mit 2 Freunden zusammen habe ich ein kleines eigenes Flugzeug und versuche dann tatsächlich in meiner Freizeit meinen Beruf weiterhin als Hobby noch zu betreiben und damit ein bisschen in Norddeutschland die Inseln abzufliegen.
Ja, ja, da sind Sie zu Hause und da kennen Sie sich dann aus. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben über die Rückholflüge. Sie haben 2 von denen in jüngster Zeit durchgeführt. Sie haben Deutsche zurückgeholt aus Neuseeland und jetzt aus Peru. Ach, Sie kennen das Lied 747. Müssen ja, wenn Sie eine 747 fliegen, dann kennen Sie wahrscheinlich auch dieses Lied, stimmt's?
Ehrlich gesagt, nein.
Ah, okay.
Aber ich höre es mir gleich an.
Dann ist das jetzt für Sie, Kapitän Holger Feldberg von der Lufthansa. Vielen Dank für das Gespräch. Frohe Ostern.
Hey. Ich weiß nicht warum, doch Baby, ich kann nicht stehen bleiben. Ich treibe mich rum, doch glaube mir, ich sehe dich leiden. Ich weiß, du willst mit mir nach Hause. Ich weiß, du sehnst dich nach einer Pause. Ich weiß nicht wieso, doch irgendwas zieht mich vor die Tür. Lässt mich einfach nicht los, muss immer wieder fort von hier. Und wie soll ich's dir beweisen? Ich komm zurück, ich flieg in Kreisen. Wenn ich wieder abheb, dann wird alles erst laut und danach hellblau. Wenn ich wieder abheb, wie eine 747 muss ich fliegen. Wie eine 747, ich muss fliegen. Ich weiß nicht wohin, doch ist auch egal, ich lieb den Weg. Und ist das nicht der Sinn, zu wissen, wie schmeckt dieses Leben? Mit all seinen neonbunten Farben, mit all seinen hellen und dunklen Tagen. Ich weiß noch nicht wann, doch eines Tages komm ich heim. Und glaube mir dann, Baby, ich werd glücklich sein. Mit all den Orten fest im Kopf, dann flieg ich dich als letzten Stopp an. Wenn ich wieder abheb, dann wird alles erst laut und danach hellblau. Wenn ich wieder abheb, wie eine 747 muss ich fliegen.
So, das war der Titel von Mark Forster 747 für Kapitän Holger Feldberg in Hamburg, der uns gerade erzählt hat über die Rückholflüge. Lothar Bodingbauer, Kollege aus Wien, der sammelt Geräusche, nicht von Autos, denn davon gibt's ja genug, sondern von Tönen und Klängen, die etwas zu erzählen haben. Das sind dann ganze Geschichten, die daraus werden, und er nimmt uns jetzt mit auf einen Augenblick zu einer kleinen Vignette, wie er das nennt, und wir reisen dazu nach Ostfinnland und werden dort ein Kloster besuchen. Alles Weitere wird er Ihnen erklären. Es kommen dann gleich im Anschluss die Nachrichten und danach um 12.10 Uhr geht es dann weiter mit unserem Osterspaziergang.
Da fährt man quer durch die Mitte Finnlands durch den Wald. Über einen kleinen Weg, der über eine Brücke führt, über einen Bach zwischen zwei Seen. Und man erreicht das russisch-orthodoxe Kloster Uusi Valamo. Und in der Früh und überhaupt dreimal pro Tag wird man durch Glocken geweckt. Oder im Tagesablauf gestoppt, oder man wird an irgendwas erinnert. Der diensthabende Mönch, der glockenspielende Mönch, wird Sakristan des Tages genannt. Er hängt sich so richtig ins Zeug, betätigt mit Seilen, mit Pedalen, mit Händen und Füßen die Glocken. Die Melodie gibt es nur im Kopf. Die Mönche haben diese Melodie mitgenommen aus Alt-Valamo, aus dem sowjetischen Karelien, denn die Brüder wurden zu Vertriebenen, als Stalin im Zweiten Weltkrieg 1940 ihre Insel im heutigen russischen Ladogasee bombardieren ließ. Diese Aufnahme entstand vor 25 Jahren, 1995. Und am selben Ort, am selben Turm, die Glocken, hier jetzt aus dem vorigen Sommer, 2019. Manchmal kommt auch ein Glockenlehrer aus Italien, erzählen die Mönche, doch der ist, aus welchen Gründen auch immer, im Vorjahr ausgeblieben. 1995, 2019.
Deutschlandfunk, Osterspaziergang.
Und jetzt haben wir das, meine Damen und Herren, doch noch hinbekommen. Was Sie hier hören, ist das Osterglockengeläut von Menorca, der Mittelmeerinsel. Meine Kollegin Petra Enzminger hat das gestern bekommen und uns heute Morgen weitergeschickt von ihrer Freundin Anke, eben von dort. Die wollten eigentlich zusammen Ostereier suchen, aber nein, es geht nicht. Man kann zusammen nicht kommen. Daher das Glockengeläut sozusagen via Radio.
What could I do, Lord? Yes, what could I do? What could I do? No, if it wasn't for your weight. Oh, what could I say? What could I see? What could I feel? How could I pray, Lord? What could I do? Yes, if it wasn't for the Lord. Now he's my bread, he's my water, he's my life, my everything. Oh, yes. And he comforts me whatever years may bring. Oh, Lord. He's my rock, my mighty tower. He's my strength and my all in all. Yes, what could I do, Lord? You know if it was it wasn't for the Lord. Oh, yes. Now he's my mother, he's my father, he's my sister. Oh, my brother too. Oh, Lord. And he'll strengthen me. Oh, when I don't know, oh, just what to do. Oh, yeah. Oh, when lights go out, my crowd get thin, and friends move out. Gee, I step right in. Lord, what could I do, Lord? You know if it was it wasn't for your word. When trouble rides, what could I do? Well, what could I do? Yes, what could I do, Lord? Tell me, what could I do? Oh, Lord, what could I do, Lord? You know, if it was, it wasn't for your word. Lord, have mercy on me. What could I say? What could I see? What could I fear? How could I pray? What could I do, Lord? Yes. It wasn't for your word. Oh.
Mahalia Jackson, eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1947. In diesem Gospel-Song wird gesprochen über die Machtlosigkeit des Menschen und das Vertrauen in Gott. Sie hören den Osterspaziergang im Deutschlandfunk. Ja, Ostern ist und die Menschen können nicht zusammenkommen, um im Park oder im Garten Ostereier miteinander zu suchen. Und da gibt es zahlreiche Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns mit Grüßen an ihre Lieben daheim in Deutschland gemeldet haben oder umgekehrt mit Grüßen aus Deutschland in die weite Welt hinein. Hören Sie bitte zu.
Hallo, hier ist Jost Wagner aus Thailand. Ich bin gerade hier im sogenannten Lockdown, unweit vom Meer, ca. 100 Kilometer von Bangkok. Ich würde gerne meine Mutter in Karst zwischen Düsseldorf und Köln grüßen. Gerne wäre ich mit meiner Familie zu Ostern in die alte Heimat gereist und hätte meine 4-jährige Tochter Eier im Garten der Oma suchen lassen. Das holen wir dann hoffentlich später im Jahr nach. Und Mama, bleibt gesund und fit. Bis in Kürze. Jost, Nita und Jana. Tschüss.
Hallo, liebe Oma. Ja, eigentlich wäre ich jetzt ja schon von Frankfurt nach Dresden gefahren und wir würden zusammen im Garten durch die Sträuche klettern und bunte Osternester suchen. Aber der Osterhase hat dir ein buntes Bücherpaket geschickt und ich freue mich jetzt einfach ganz doll drauf, wenn wir unser Ostern bald zusammen nachholen können. Fühl dich ganz lieb von mir gedrückt. Ganz liebe Grüße aus Frankfurt, deine Tine.
Ich bin Klaus Mock und arbeite für Help, Hilfe zur Selbsthilfe in Montenegro. Ich wäre zu Ostern gerne nach Deutschland gekommen, auch mal gerne wieder nach Bonn, wo ich jahrelang auch gearbeitet habe, und würde auch gerne mal wieder dort am Rhein entlang spazieren gehen. Hier in Montenegro spazieren wir über den Corso jeden Abend und fahren natürlich am Wochenende gerne ans Meer. Das geht aber im Moment leider auch nicht. Insofern bleibe ich zu Hause und grüße meine Freunde, meine Familie und natürlich auch das Team in Bonn ganz herzlich aus Montenegro.
Liebe Oma in Bautzen,
wir vermissen dich. Wir wünschen dir.
Wir wünschen dir.
Und der ganzen Familie.
Und der ganzen Familie.
In Deutschland.
In Deutschland.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Auf unser Märchen mit dir.
Auf unser Märchen mit dir.
Dein Nikolas und Lukas aus Texas.
Dein Nikolas und Lukas aus Texas.
Ganz liebe Grüße an meine Freundin in Amerika, die jetzt in Arkansas schon seit Jahren lebt, mit ihrem Mann und ihren zwei Mädels und ihrem Sohn. Und ja, ich lebe immer noch in Köln mit meinen zwei Mädels, ihrer Heimat. Und noch nie war unser Leben so gleich wie gerade, denn auch in Amerika bei ihr, die Kinder sind in Homeschool. Also wir kennen jetzt genau die Situation, wir spielen jetzt Lehrer und alles gleich. Eigentlich wäre sie vor kurzem hier in Deutschland gewesen, aber ist es nicht. Und das ist sehr traurig, denn dank Corona werden wir uns noch weitere Monate nicht sehen. Und gerade für die Kinder, die sich auch schon lange nicht mehr gesehen haben, ist es ganz traurig. Katrin, ich freue mich ganz doll, dich ganz bald irgendwann mal wieder in den Arm nehmen zu dürfen, ob in Deutschland oder vielleicht auch in Amerika, wenn wir zu euch fliegen könnten mal, wäre das ein Träumchen. Wir werden es hinkriegen. Corona kriegt uns nicht klein. 40 Jahre Freundschaft. So einfach geht das nicht. Wir sehen uns bald. Bleibt gesund und munter. Bis bald aus Köln. Die Maike.
Hallo Oma, ist Sophia in New York. Ich liebe dich. Take care of yourself.
Und hier kommen eine Grüße von deinem Sohn Heiko von New York an die Ostsee, ach, Hafkrug und Timmendorfer Strand. Grüß mir meine 11 Nichten, deine 11 Enkeltöchter und meine Brüder und Schwestern. Und bleibt alle gesund.
Im Wettlauf mit uns selbst, soweit die Füße tragen können, ständig Überholspur im eigenen 7-Tage-Rennen. Bald wieder Zeit für uns, wenn nichts dazwischen kommt. Das haben wir gestern schon gesagt. Lass uns heute nicht an morgen denken, nie mehr einen Tag verschenken. Wir vergessen das, was war. Lass uns einfach den Moment genießen, vielleicht wird das der beste Tag. Es ist Zeit zu leben. Augenblick zu sein, Zeit zu leben, weil das alles ist, was bleibt. Hier und jetzt, für den Moment, oft wird's heute noch geben. Es ist Zeit, Zeit zu leben. Und wo ist all die Zeit geblieben? Irgendwann zu alt, vergessen den Moment zu lieben. Das können wir später tun, die Träume bleiben uns. Das haben wir viel zu oft gesagt. Lass uns heute nicht von gestern sprechen. Einmal das, was kommt, vergessen. Vielleicht wird das der beste Tag. Lass uns einfach den Moment genießen. Wir vergessen das, was war. Es ist Zeit zu leben. Augenblick zu sein, Zeit zu leben, weil das alles ist, was bleibt. Hier und jetzt.
Ja, die gerade gehörten Hörergrüße aus aller Welt und in alle Welt hat meine Kollegin Nadja Sattar besorgt. An dieser Stelle machen wir eigentlich seit einigen Wochen schon, seit einem Monat, ein internationales Gespräch. In aller Munde heißt es jetzt heute, am Ostermontag kommt es in ein wenig anderem Gewand daher. Und wir beginnen den Reigen mit meiner Kollegin Antje Allroggen, die in gewisser Weise einen Lesetipp für Sie parat hat, der sie selbst auch zurückführt in ihre Wahlheimat, kann man nicht gerade sagen, aber in den Ort ihres längeren Aufenthalts, nämlich Mauritius.
Ein kleiner Ostergruß von Antje Allroggen mit einem kleinen persönlichen Erlebnis, das vielleicht ganz gut in das diesjährige Osterfest passt. Also alles hatte damit angefangen, dass ich endlich mal wieder richtig aufgeräumt habe. Und dabei fiel mir eine Vase im Flur in die Hand, eine schöne alte geschliffene, die kam wohl noch von meiner Oma. Und darin lagen so ein bisschen verstaubt sehr viele Muscheln durcheinander und übereinander. Aber niemand hat, glaube ich, je von denen Notiz genommen. Ich hatte die mitgenommen, als ich vor einigen Jahren aus Mauritius wieder zurückgekommen war. Eben als Souvenir, die sollten mich an die schöne Zeit erinnern, die wir auf Mauritius gehabt haben. Und jetzt lagen die Muscheln also in dieser alten Oma-Vase und sahen irgendwie blass aus. Ich habe jetzt die Vase in den Schrank zurückgestellt und nur drei der Muscheln behalten und die liegen jetzt nicht mehr in der Vase in dem Flur, sondern in meinem Regal im Arbeitszimmer. Und nicht nur deswegen ist mir Mauritius wieder näher gekommen, nämlich kurz bevor fast alle Geschäfte wegen Corona schließen mussten, war ich mit meiner Tochter noch ganz schnell in einer Buchhandlung. Da blieb mein Blick hängen auf einem Buchcover, darauf war nämlich ein Dodo zu sehen. Das ist ja dieser etwas tollpatschige Vogel, der schon seit Jahrhunderten auf Mauritius ausgestorben ist. Den Roman habe ich mir gekauft, der heißt Alma, ist von Jean-Marie Gustave Le Clézio, dem Literaturnobelpreisträger. Ist in diesen Tagen gerade 80 geworden und den verbindet sehr viel mit Mauritius. Und den Roman lese ich jetzt wieder, genauso wie ich damals auf Mauritius ein anderes Buch von ihm gelesen habe, den Goldsucher, der mir vieles nochmal erklärt hat an Rätselhaften, dem ich auf der Insel begegnet bin. Ja, und ich habe den Eindruck, langsam bekommt Mauritius wieder Konturen, ist nicht mehr so blass und ich habe endlich wieder Zeit, um solche Reisen zu unternehmen.
Ja, der Ostergruß von Antje Allroggen, vielen Dank dafür. Und wir wechseln nach Italien. In Perugia wird's jetzt kulinarisch, Christiana Coletti.
Können Fotos riechen? Wahrscheinlich nicht. Aber das Foto, das ich heute von meiner Mutter bekommen habe, riecht. Und wie? Sie hat wieder la Torta di Pasqua gebacken, ein salziger Käsekuchen, den man bei uns in Perugia zu Ostern isst. Ich sehe meine Mutter förmlich vor mir, wie sie den besten Parmigiano Reggiano, den Pecorino und la Gruviera Svizzera kauft, dann liebevoll den Teig aus Mehl, Eiern, Käse und Bierhefe mit ihren Händen knetet. Das entspannt mich, sagt sie immer. 4 Stunden wartet sie voller Freude, dass der Teig aufgeht und dann ab in die Röhre. Langsam steigt der Geruch in die Luft, kommt durch den Flur, schleicht sich in unsere Zimmer, flieht aus dem Fenster und erweckt das Interesse der Nachbarn. Der Geruch der Torta di Pasqua ist für mich der Geruch der Liebe meiner Mutter. Das Bild von uns allen, wie wir am Tisch sitzen und einmal im Jahr glücklich unser Stück Torta di Pasqua zusammen essen. Haben Sie auch ein Foto bekommen, das riecht? Buona Pasqua, frohe Ostern, wünscht Ihnen Christiana Coletti.
Ja, und das Ganze ist aus Italien gekommen. Im Osterspaziergang heute also Ostergrüße aus aller Welt, in aller Munde. Auch der Iran gehörte zur internationalen Gesprächsrunde dazu. Hier die Grüße aus diesem Land.
Ostern, Frühling, Licht, Auferstehung und Hoffnung. Alles Schlagwörter, die mir beim größten Fest der Christen einfallen. Ich bin Susan Sari und Sie haben mich vielleicht bereits gehört, wenn ich Ihnen aus dem Iran berichte. Als deutsche Iranerin freue ich mich immer wieder, wie nah sich unsere Traditionen stehen. Ob es die jahrtausende Jahre alte Symbolik des Feuers und Lichts zu Ostern und Nowruz ist oder ob es das Bild der Auferstehung ist, endlich die Wohnung putzen, endlich rausgehen, endlich Sonne. Am 13. Tag nach dem persischen neuen Jahr, also Anfang April, wird das Fest Sizda Bedar gefeiert, wortwörtlich der 13. Tag. Also nach 13 Tagen Familienbesuchen, da feiert man an diesem Tag das Picknickfest. Ganz, ganz viele Iraner im In- und Ausland, die fahren dann mit ihren Familien raus ins Grüne. Und traditionell nehmen sie ihr Sabzi mit, also grüne Weizengräser, deren Samen sie vor einigen Wochen eingepflanzt haben und die jetzt im kleinen Topf hochgewachsen sind. Und in diese Grashalme machen sie kleine Knoten und die stehen für Probleme, die in diesem Jahr gelöst werden sollen. Sie stehen für die Zuversicht auf alles, was jetzt kommt. Und dieses Gras, das wirft man dann mit der Familie in einen Fluss oder in einen Bach. Frohe Ostern, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche mir auch für Sie, dass Sie heute Knoten in Ihre Gräser machen und Ihnen ganz, ganz viel Hoffnung widerfährt.
Susanne Zare mit ihren grünen Gräsern. Also jetzt hier ein Blick gleichzeitig zurück und nach vorne, denn nächste Woche feiert man Ostern in den orthodoxen Kirchen. Valentina Smekalina.
Jedes Fest hat seine Farbe und in Russland trägt Ostern rote Gewänder. Rot steht für Blut Jesu, rot steht für Leben. Aus der alten Sprache aber kommt uns noch eine Bedeutung hinzu. Rot, auf Russisch Krasny, steht für schön. Und so werden die Kirchen am Samstagabend in Rot geschmückt. Auch rote Kerzen halten die Menschen in den Händen. Kurz vor 12 wird es in der Kirche ganz still und dunkel. Alle warten gespannt. Für mich ist es immer ein sehr besonderer Moment, dieses Schweben zwischen Dunkelheit und Licht. Endlich dann dürfen die Leute ihre Kerzen anzünden und ein feierlicher Kreuzzug voller Lichter strömt rund um die Kirche. Wieder an der Kirchenpforte angelangt, entdeckt man aber, dass diese geschlossen ist, als Symbol für den Stein am Grabe Christi. Und dann bedarf es ordentliches Singen und Beten, damit die Kirchenpforte sich wieder aufmacht und die Leute sich mit Christus Voskrese, Christus ist auferstanden, begrüßen können.
Geduld lernen. Sehnsüchtig warten wir darauf, wir möchten Früchte sehen. Nicht gerne nehmen wir in Kauf das langsame Geschehen. Zu köstlich schmeckt die frische Frucht aus unserem Garten, doch gingen wir bittend auf die Knie. Wir müssten dennoch warten. Zum Reifen braucht alles seine Zeit. Der Landmann kann es zeigen. Geduld muss er haben, bis es soweit. Auch wir müssen mit Demut uns neigen. Geduld ist eine Himmelsfrucht, köstlich für jeden, der es begreift. Sie wird geschenkt dem, der sie sucht. Und manchmal ist sie im Leid gereift. Irmgard Adomeit.
Damit endet der Osterspaziergang, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugehört haben. Kleiner Hinweis noch auf kommenden Freitag, 10.08 Uhr, wenn Sie möchten. Da ist unser Thema Europa. Da werden Sie zum Beispiel Christiana Coletti auch wieder hören. Wir möchten zusammen mit Ihnen nachdenken, was denn aus unserem guten alten Europa. Dann wird in Anbetracht der Herausforderungen, Andreas Stopp schiebt sich aus dem Studio. Es folgen die Aktualitäten in der Mittag. Frohe Ostern auch von mir.